an engine of mein Name ist Ihnen schnell. Und begrüßen Sie
bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Herr Guttenhöfer, ich höre, dass Sie mit in der Leitung sind, aber ich höre, dass Sie auch einen Lautsprecher mit meiner Stimme im Hintergrund haben. Kann das sein?
Nein, jetzt ist es ganz gut, was ich höre.
Okay, das ist schön, weil ich hatte jetzt dann noch ein Echo mit. Aber die Vögel kommen von Ihnen, wenn ich das richtig höre.
Vögel kommen da, ja? Ist das okay oder soll ich die Fenster zumachen?
Ich finde, das passt hervorragend zu unserer Sendung, denke ich mal.
Gut.
Wenn ich Sie auch kurz vorstellen darf, Sie sind Pädagoge.
Ja.
Sie haben das Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel gegründet. Sie waren auch an der Universität Kassel viele Jahre in der Lehre. Und ja, wir haben ein eigenes Pädagogikkonzept entwickelt, das Sie Handlungspädagogik nennen. Und
ja,
da würde ich Sie gern dazu befragen, was diese Handlungspädagogik ist. Ich hätte noch eine akustische Frage vor, weil Sie ziemlich nah am Telefon, glaube ich, sind oder am Mikrofon, dass man Ihren Atem sehr laut hört.
Aha, gut.
Wenn Sie ein bisschen Abstand davon halten, dann haben wir weniger von dem Atem und mehr von Ihrer Stimme.
Ja, ich probiere es mal, ja.
Obwohl natürlich auch das Hören unseres Atems, glaube ich, zu Ihren auch Vorstellungen von Pädagogik durchaus passen könnte. Aber darf ich Sie mal fragen? Handlungspädagogik. Das klingt ja mal sehr allgemein. Was meinen Sie damit?
Ja, das Wort Handlung ist ja ein sehr bedeutungsweites Wort. Ne? Das geht vom Allertrivialsten, also einen Stuhl beiseite schieben oder so. Und dann kann ich auch eine Gemischtwarenhandlung haben, bis zu einer Art kultischer Handlung, wo das Wort auch eine Rolle spielt. Also das bezeichnet sehr viel und hängt mit der Hand zusammen und ist in fast keine Sprache der Welt zu übersetzen, weil es dieses Wort Hand und Handlung, das ist was sehr speziell Deutsches.
Ja.
Und damit ist was sehr Weites gemeint. Und die Richtung, in die dieses Wort uns schauen lässt, ist, können wir in dem Erziehungsfeld, also die Erwachsenen und die Kinder und Jugendlichen, gemeinsam handeln. Dass also nicht nur der Lehrer ein Handelnder ist gegenüber den Kindern oder die Kinder Handelnde unter der Kontrolle der Erwachsenen.
Jetzt haben Sie in ein paar wenigen Sätzen ja schon ein paar sehr grundlegende Dinge gesagt, die ich gerne ein bisschen sozusagen näher betrachten möchte. Allein mit Ihrem Verweis auf das Wort Handlung. Dieses Wort Handlung ja eben in der deutschen Sprache nicht einfach Aktivität ist, sondern eine direkte sprachliche Verbindung zu dem handelnden Organ unserer physischen Hand hat.
Ja.
Und was ich so spannend fand und warum wir wirklich auch mit Ihnen über Ihre Form von Pädagogik sprechen wollten, weil wenn wir von Pädagogik, von Erziehung sprechen, geht es um sehr viel Vorstellungen von, wie kann man ein mündiger Bürger werden, wie können Kinder auch soziale Verantwortung lernen, wie können einfach kognitive Fähigkeiten entwickelt werden, wie können auch musische Fähigkeiten entwickelt werden. Was aber zumindest wenig beachtet wird, es gibt schon ein paar Felder, es gibt im Deutschen noch Sport als Leibesübung. Auch darüber möchte ich gerne noch mal über die Wortwahl nachher zu sprechen kommen.
Ja.
Es gibt wenig wirklich Bezug, dass wenn wir unser Menschsein lernen, und das ist ja schon einmal sehr viel gesagt, dass Pädagogik nicht nur ein Lernen für den Arbeitsmarkt und ein Lernen unserer kognitiven Fähigkeiten ist, sondern dass Pädagogik was mit Menschsein lernen zu tun hat. Ja. Und das unter anderem auch damit zu tun hat, dass wir, ich sag mal so salopp, hier physisch leiblich anwesend sind. Und ja, dass das erstens was Selbstverständliches ist, aber etwas, das man zum Beispiel auch verlernen kann, aber etwas, das man auch weiter überhaupt mal verstehen, lernen, sich in diesem körperlichen Hiersein in der Welt ankommen kann. Und so verstehe ich die Inspiration Ihrer Pädagogik. Habe ich da ein paar Gedanken zumindest richtig verstanden?
Ja, sehr interessant. Also Sie leiten gleich auf den Kern zu, denn man kann ja auch daran gehindert werden, richtig sich in die physischen Tatsachengegebenheiten der Erde hineinzufinden. Mhm. Und da ist die jetzige Zivilisation ja sehr geeignet, das Kind daran zu hindern, weil es eigentlich zu Hause nichts mehr lernt. Das klingt jetzt sehr schroff und bezieht sich auf die Mittelklassenfamilien in, sagen wir, gut situierten Ländern, nicht auf die ganze Welt, ja. Und da ist es ein gewisses Ideal, dass eben die Dinge automatisch gehen, elektromechanisch gehen, und dass das Kind eigentlich verschont wird von der Arbeit, weil wir ja jahrhundertelang auch gegen Kinderarbeit gekämpft haben. Das ist ein hohes Ideal. Und so macht das Kind die ganzen Arbeitsprozesse, die früher im Haushalt, auf dem Hof, in dem bäuerlichen, dörflichen Leben, wo die meisten ja lebten, die Kinder eben hineinführten in das Leben, nicht mehr mit. Sie lernen nichts. Sie machen das ganze Geschicklichkeitsprogramm nicht durch. Und das vor allem mit den Händen, aber sogar auch mit den Füßen. Weil sie ja eben von früh auf geneigt sind und dazu angehalten werden zu rollen, damit sie auch später nur rollen, weil das ja unsere Wirtschaft am Laufen hält, ne?
Und mit Rollen
man ein Auto kaufen muss.
Mit Rollen
muss ein Auto kaufen.
Ja. Ich wollte gerade dazu sagen, mit Rollen meinen Sie nicht, dass die Kinder am Boden herumrollen, sondern mit Rollen.
Nein, auf Rollern.
Ein rollendes Gefährt.
Ja, ein rollendes Gefährt. Nicht, wo du eigentlich in der Phase, wo der Fuß sich erst ausbildet im Laufen auf möglichst unebenem Gelände, da wird ein möglichst ebenes Gelände geschaffen, auf dem man rollen kann. Und so bleiben die Füße ganz unausgebildet. Und das sagen ja auch die Orthopäden, da gibt es ja ganz schreckliche Zahlen, dass die Füße sich gar nicht richtig fertig bilden. Und das spielt im Leben nachher eine große Rolle. Da kann man keine 20 Kilometer mehr laufen. Und das viel bedrängender ist aber das mit den Händen, dass man eben nicht mehr in die Tätigkeitsfelder der Erwachsenen mit reinkommt, weil es das Tätigkeitsfeld zu Hause kaum mehr gibt. Und wenn der Vater ein richtiges Tätigkeitsfeld hat, sagen wir mal was Handwerkliches, dann ist es meistens entfernt von zu Hause. Auch bei den Müttern inzwischen ist es so, dass sie eben ihre Kinder irgendwo hingeben, damit sie zur Arbeit gehen können. Und dass das Kind den Arbeitenden, Erwachsenen gar nicht lernt, gar nicht sieht. Den Handelnden. Und das ist ein ungeheurer Verlust, weil das Kind damit in die physischen Tatsachen des Daseins gar nicht richtig hineinwachsen kann, weil es mit den physischen Gegenständen nichts zu tun kriegt.
Jetzt hat das natürlich einerseits ich sag mal so, gesundheitliche Konsequenzen. Da würde Ihnen ja jeder zustimmen, dass das einfach wichtig ist, dass wir gewisse physische Qualitäten lernen, einfach um unsere physische Realität, sprich unseren Körper, in den 80 oder wie auch immer Jahren, die wir hier in dieser Lebensspanne hier verbringen, auch gesund, tatkräftig erhalten können. Aber meine Vermutung ist, dass es Ihnen zumindest um mehr als um diese doch ein bisschen oberflächliche Definition von Gesundheit geht, was hier verloren geht.
Ja, das geht viel tiefer.
Was
geht viel tiefer?
Was ist das Tiefere?
Ja, ich lerne sozusagen gar nicht den Ort kennen, auf dem ich angekommen bin, in dem ich eben geboren wurde. Mhm. Und dieser Ort ist ja ein schwieriger Ort. Mhm. Der ist fast überall sehr schwierig. Die Menschen müssen fast überall sehr schwer arbeiten. Mhm. Und Kinder mussten früher immer furchtbar schwer arbeiten. Mhm. Wurden ja auch wirklich missbraucht für die Arbeit und werden noch jetzt an vielen Orten dafür missbraucht. Mhm. Und es lebt sich auf dem Planeten eben nicht so einfach, wie das schon im Alten Testament steht. Ja, man muss arbeiten. Mhm. Sonst kann der Planet uns nicht ernähren. Mhm. Und diese Bedingungen, die werden eigentlich vor dem Kind wie geheim gehalten. Die Bedingungen des irdischen Daseins. Ne? Mhm. Und das setzt sich dann in der Schule fort, weil es in der Schule keine Arbeit gibt.
Mhm. Sagen Sie doch ein bisschen, was Sie mit Arbeit meinen. Weil es geht jetzt nicht um die Wiedereinführung von Kinderarbeit, so wie ich Sie verstehe, sondern es geht hier um was Fundamentaleres.
Ja, es geht nicht darum, dass das Kind seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Ja. Das haben wir wirklich Gott sei Dank überwunden. Ja. Aber wenn das mit den Eltern, mit der Mutter oder sei es die Großmutter, wer auch immer, auch der Vater in der Küche mitschnipselt, mhm, dann arbeitet es. Mhm. Das ist eben diese ernste Tätigkeit des Kindes, mhm, die wir gern auch Spiel nennen. Mhm. Aber aus der Perspektive des Kindes in den kleinen, in den jungen Jahren, ja, sind Spiel und Arbeit eigentlich dasselbe. Ja. Und über den Zusammenhang von Spiel und Arbeit müsste man tief nachdenken. Da kann man bei Schiller schon eine philosophische Grundlage dafür finden in den ästhetischen Briefen. Mhm. Mit dieser sehr hohen Definition des Begriffes Spiel. Mhm. Und in diesem Mitspielen der Tätigkeiten des Erwachsenen, da begegnet das Kind den Tatsachen des Daseins. Der, mhm, Zwiebel, die in den Augen brennt, und dem scharfen, mhm, Messer, und eben den Metallen und dem Holz und natürlich im Garten auch dem Matsch und den Steinen. Mhm. Und dann draußen noch dem Wetter, wo man mal nass wird oder in der Sonne schwitzt und so weiter oder im Schnee stapft.
Mhm. Es scheint ja eben auf einer gewissen Weise was Triviales zu sein. Aber ich glaube, dass hier eine fundamentale Problematik ansprechen, und ich möchte es ein bisschen herausarbeiten, ja, aus meiner Sicht sich darstellt, weil dieser Arbeitsbegriff, den Sie hier eingeführt haben, das Kind einfach als Handelndes, die Kinderwelt, die sich momentan darstellt, ist zu einem Großteil bereits erstens eine Konsumwelt geworden, also eine Konsumentenwelt, ja. Ja. Und zweitens eine medialisierte Welt, also eine Welt, in der es keinen direkten Umgang mit einer Unmittelbarkeit von Welt gibt, sondern, ja, das Kind ist mit einer medialen Realität konfrontiert, die gewisserweise weit weg ist. Meine Partnerin, die Entwicklungspsychologin ist, bringt immer in Gesprächen eine erschreckende, ich weiß aus Ihrer Sicht erschreckende Tatsache, dass in einer Studie von, ich glaube, 3- bis 5-jährigen Kindern in den USA gefragt wurde, was denn die Kinder träumen.
Ja.
Und die Kinder haben einer nach dem anderen die verschiedensten Comics, Filme und Cartoons und Comics-Helden aufgezählt.
Ja.
Und dann sind sie noch mal gefragt, nicht die Filme, die ihr gesehen habt, sondern was ihr träumt.
Ja,
und
ja.
Kam als Antwort, das sind unsere Träume.
Ja, ja, ja.
Das heißt, selbst die Traumwelt der Kinder ist kolonisiert von einer medialen Welt. Wenn ich jetzt, genau, archetypisch dagegen setzen darf, Sie haben es ja mit dem Schlamm und mit dem Regen ein bisschen angesprochen. Wenn ich einfach in einer Sandburg etwas baue, dann, ja, ist es eine zwar sehr, sehr primitive, aber es ist eine reale Anwesenheit in meiner Welt.
Ja, die ist
Ja. Das verlernen wir, wenn wir uns dieser Unmittelbarkeit und dieser Arbeit und dieser Handlung entziehen oder die Kindern entziehen.
Ja. Ja, die ist gar nicht so primitiv, wie wir immer meinen, weil wir unsere mediale Welt so, das finden wir so interessant und so sophisticated, nicht wahr? Mhm. Aber gerade mit dem Sand wird ja ungeheuer viel gelernt, nämlich Feuchtigkeit, Trockenheit, Kohäsion, Adhäsion und so weiter. Dichtigkeit von Stoff, ja, und wie der Stoff eben in dem Umkreis sich verhält, ob es regnet oder ob es trocken ist und so weiter. Und wie lange das dann hält, wenn es dann austrocknet, dann sinkt es zusammen, ja. Mhm. Und wie ich den Tunnel da durchgraben kann und so weiter. Da werden ja von dem ganz kleinen Kind Grundbedingungen des planetarischen Daseins erforscht. Mhm. Und auch irgendwie erkannt und verstanden. Nicht reflektorisch, also nicht mit in Begriffsform, aber leiblich. Mhm. Und dieser Leib wird dadurch der eigentliche Versteher des Daseins. Und wir haben ja eine wunderbare, seit einigen Jahrzehnten wacht die Menschheit ja wie auf, hier zu einer ganz neuen Philosophie des Leibes, dass eben eine erlebt wird, die Einheit von Leib und Umraum. Also das war, was man da bei Thomas Fuchs studieren kann, dem Heidelberger. Mhm. Ja, dass da eben eine Einheit ist und dass, wenn der Leib als Subjekt aufgefasst wurde, nicht als mein Objekt, sondern eigentlich als Ich-Träger, dass er sich mit dieser sogenannten Umwelt als Einheit erlebt und damit überhaupt sich zur Welt verhält. Mhm. Also es ist eigentlich das gesamte Verhältnis, dieses, wie ich zur Welt stehe. Mhm. Und das trägt sich ungeheuer tief ein in den ersten Jahren und wird dann im Erwachsensein spürbar. Wie verhalten wir uns heute zur Welt als Erwachsene in unserer Zivilisation hauptsächlich, nämlich fremd? Wir sind Fremde in der Welt, so wie wir auch Fremde im eigenen Leib bleiben, weil wir den Leib nicht richtig beherrschen lernen.
Wenn ich das sprachlich auch vielleicht drastisch so auf den Punkt bringen darf, in einer hochmedialisierten Welt, in die wir immer weiter eintauchen, in die unsere Kinder aufwachsen, dass sie auch, sobald sie den Touchscreen bedienen können, ihre Spiele auf diesem Touchscreen auch machen, dass wir, und ich meine das wirklich in dieser Drastik, dass wir in einem gewissen Sinn entleibt werden.
Ja.
Und dass das naturgedrungen eine ganz tiefe Entfremdung von unserem Hiersein auf diesem Planeten, auf der Erde, in unserer Welt, in der Lebendigkeit, in unserem Miteinander ist, weil, wie Sie es ja gebracht haben, primär kommen wir hier, bevor wir mental in unseren mentalen und medialen Welten ankommen, zuerst mal leiblich hier an. Und diese Realität scheint, so wie wir gerade Welt gestalten, zu verkümmern.
Ja, und das hat ungeheure Folgen für die Welt selber, jetzt sagen wir mal Erde, weil tatsächlich immer weniger Menschen mit den Händen etwas machen können. Auch mit den Füßen können wir natürlich immer weniger machen. Deswegen brauchen wir diese 900 Millionen Autos, die auf dem Planeten rumfahren. Und es müssen immer mehr werden. Und mit den Händen ist es nicht nur so, dass wir nichts machen können. Wir wollen es auch nicht. Das heißt, kein Mensch, und nicht nur hier in Mitteleuropa oder Nordamerika, sondern auf dem ganzen Planeten, immer weniger Menschen wollen Handwerker werden. Weil es nämlich tragischerweise derjenige, der mit der Hand wirkt, das ist der in der gesellschaftlichen Schichtung unten, der Lower Class, der schlechter Bezahlte. Ja. Und noch schlechter bezahlt ist der Bauer, der sozusagen auf der schmutzigen Erde steht und in Abhängigkeit von den Jahreszeiten und wie die Tiere sich benehmen und so weiter, in dieser Abhängigkeit lebt wie eine Art Unfreier. Und wir haben eine Art Freiheits, illusionäres Freiheitserlebnis darin, dass wir unabhängig davon sind. Das stimmt aber gar nicht. Und der Zustand der Erde zeigt das. Die Landwirtschaft geht zugrunde, überall, mit einem ungeheuren Tempo. Und das Handwerk auch. Und damit werden wir immer abhängiger.
Ja, jetzt haben Sie in mehreren Punkten Stichworte mit reingebracht, in eine Thematik, in die ich auch hineingehen möchte, weil Sie sind ja jetzt ja nicht nur sagen, auch wir reden gerade sehr theoretisch über Handlungspädagogik und Sie sind ja auch in einem gewissen Sinne Praktiker und es gibt ja auch Experimente, wie das funktionieren kann. Und hier spielt Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Betrieb, eine große Rolle. Wir haben im Vorgespräch auch kurz angeschnitten, dass das leicht auch romantisiert werden kann, so der schöne Bauernhof und die Hühner und das Schwein und die Kuh. In diesem romantisierten Bild, das so auch nicht stimmt, aber dass ein Lernen im Umfeld unserer primären menschlichen Tätigkeiten, und die sind ja nochmal primär auch sozusagen, dass wir uns unsere Nahrung im Umgang mit Boden, im Umgang mit der Atmosphäre, im Umgang mit den Tieren, uns hier die Lebensmöglichkeiten schaffen, dass hier etwas gelernt wird, wenn man als Kind in diese Atmosphäre eintauchen kann, dass im 12. Stock mitten in Neukölln, in Berlin, mit einer Realität zwischen Internet und Videokonsole so nicht lernbar ist.
Ja. Also angesichts der Schulwirklichkeit hier und auch eigentlich auf dem ganzen Planeten, nicht? Suchen wir in dieser kleinen Arbeitsgemeinschaft Handlungspädagogik nach einem Ort, wo man einen kleinen Prototyp einer solchen Schule einmal beginnen könnte. Und wenn man das jetzt etwas idealistisch fasst, an welchem Ort, welcher Ort wäre der geeignetste für diesen Prototyp? Dann sieht man den Ort, wo gewissermaßen die ganze Erde mit ihren Qualitäten anwesend ist. Und das sind eben die vier Naturreiche: der Boden, die Pflanzen, das Tier und der Mensch. Das sind die vier Reiche der Erde und mit denen hat man es hier sein Leben lang zu tun. Und wenn einem das vorenthalten wird in der Kindheit, wird man als Erwachsener eigentlich nie wieder in die volle sagen, Kohärenz mit diesen Reichen kommen. Man wird immer irgendwie fremd bleiben. Und das Kind hat eben die großartige, fast geniale Fähigkeit, sich in das alles hineinzufinden, mit der größten Selbstverständlichkeit eben im Matsch zu wühlen, auch mit dem Sand zu spielen, mit der größten Selbstverständlichkeit mit den Pflanzen irgendwie so zu leben, dass es das spürt, wenn wir da uns ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Dann wachsen die und dann kann man da auch was von essen. Das ist mein Leben. Ohne die Begriffe zu haben. Dasselbe mit dem Tier. Und dasselbe auch angesichts des arbeitenden Menschen. Des natürlich mit dem Tier, der Pflanze und dem Boden zusammenarbeitenden Menschen. Und dann hat man das Bild eines Hofes. Das ist landwirtschaftlicher Betrieb, wo das im höchsten Maße ja gesucht wird, dass diese vier Reiche miteinander arbeiten. Produktiv arbeiten. Deswegen der Gedanke, einen solchen Prototyp auf einem Hof mal zu versuchen, auf einem Hof, dem es auch darum geht, diese Zusammenarbeit der vier Reiche wenigstens, sagen wir mal, würdig zu gestalten, dass auch das Tier dort so in seiner Umgebung stehen kann, dass es ein sinnvolles Wesen ist, dass es sinnvoll dort steht, also nicht Schulesel. Und dass der Boden, das ist natürlich am allerschwersten zu sagen, dass der Boden belebt ist. Boden ist ja, da hat man ja ein paar Millionen Lebewesen pro Kubikzentimeter. Das ist was unglaublich Lebendiges und auch sehr schwer verstehbares, selbst für den Bauern und so weiter. Und in diesem Umfeld das Kind leben zu lassen in den ersten Lebensjahren, würde eben eine Grundsympathie zu diesem Wesen, Erde, Natur in dem Kind veranlagen. Deswegen eigentlich von der Kindergartenzeit an oder eben einfach von der Geburt an gewissermaßen in einem solchen Umfeld leben. Das wäre ganz ideal. Mhm. Und dann spielend hineinwachsen in die Arbeit der Erwachsenen, langsam mittun, ein bisschen mittun, immer mehr mittun. Und das Lernen ist ja selbstverständlich für ein Kind. Wenn es arbeitet, lernt es. Und es gibt Grundmaxime. Arbeite, um zu lernen. Lerne, um zu arbeiten. Mhm. Das wäre also in den ersten Kinderjahren das, die Grundlage für das, was dann der erwachsene Mensch darauf aufbauen kann. Mhm. Wenn es keinen solchen Hof gibt, wie in Neukölln, in der Innenstadt oder so, ja, oder in Mexico City oder wo auch immer, dann müsste man das reduzieren auf eben ganz einfache Dinge. Aber ein bisschen Hauswirtschaft kann man in jeder Schule machen, also da, wo Kinder zusammenkommen, in jeder Lerngruppe. Mhm. Und ein bisschen was handwerklich künstlerisch kann man überall machen. Mhm. Also es ist nicht für Handlungspädagogik die absolute Bedingung, dass da ein Hof ist. Mhm. Aber der Anfang könnte gelingen, wenn man es mit einem Hof zusammen macht. Und dann hätte man auch gleich den Weg gefunden, wie so ein junger Mensch eben sympathisch aufwächst mit den Tieren und den Pflanzen. Und dann wird eine ganz andere Form von Landwirtschaft als Bild sozusagen in ihm leben. Mhm. Und dann kommen wir aus dieser utilitaristischen und hochtechnisierten Agrarwirtschaft heraus, also natürlich sehr langfristig gesehen, was für die Welternährung unbedingt notwendig ist.
Lassen Sie mich kurz auf diese utilitaristische und technische Umgang mit Welt eingehen.
Ja.
Weil, und auch deswegen finde ich Ihren pädagogischen Ansatz nicht nur spannend, sondern wichtig. Wenn man ein bisschen nachdenkt, sind viele unserer Probleme, die wir haben, ökologischer, sozialer, aber auch geistiger und spiritueller Natur, mit dieser utilitaristisch-technischen Haltung zur Welt zu tun. Das ist etwas, dass im Umgang mit einer technischen Realität und im Umgang mit einer abstrakten Marktrealität auch permanent eingeübt wird. Und ich will das auch nicht verdammen, das hat auch seinen Bereich. Die Frage ist nur, ist es fundamental? Jetzt ist es nur so, dass bevor wir überhaupt diese ganzen mentalen Zugänge zur Welt, wie zum Beispiel ein Zweck-Nutzen-Verhältnis und dieses abstrakte Verstehen von Welt aufbauen können, lernen wir primär eigentlich durch unseren Körper, durch unsere Anwesenheit und durch unser direktes Handeln. Ein kleines Kind, das eben auch noch nicht sozusagen primär jetzt diese intellektuellen Fähigkeiten entwickelt, hat natürlich eine völlig andere Offenheit, wenn ich das so vereinfacht sagen darf, Lebendigkeit des Lebens, lebendig, körperlich, anwesend, unmittelbar zu begegnen.
Ja.
Später, wenn all die mentalen Schichten sich drüber gelagert hat, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht, an dieses Unmittelbare ranzukommen. In unserem primären Lernen haben wir eigentlich die größte Offenheit, auf dieser Ebene einfach einmal hier auf der Erde mit dem Mitlebewesen und diesen vier Reichen, die Sie angesprochen haben, einfach körperlich anzukommen und dann all das andere, das es ja braucht, auch es ist eben der Computer und das Internet, dass wir jetzt so reden können, das sind tolle Dinge, Aber können wir verwurzelt bleiben in den Grundlagen, auf deren all das aufbaut?
Ja, es ist ja so, dass wenn man sich nicht bewegt, dass dann auch die Muskulatur atrophiert. Nicht? Also das heißt auch, wenn das Kind so bewegungslos aufwächst wie heute in der Ganztagsschule, von morgens um 8 bis abends um 5 und dann noch Hausaufgaben und dann das Computerspiel, dann wird der Leib gar nicht richtig ausgebildet. Der hat dann auch keine Kraft. Ich meine, das erleben wir ja als Pädagogen, wie das ist, wenn wir mit unseren Kindern auf eine Wanderung gehen wollen. Mhm. Oder wenn wir eben Landwirtschaftspraktikum machen. Da sind gar keine Kräfte. Da ist nicht nur Geschicklichkeit nicht nur Erfahrung nicht, da ist auch keine Kraft, auch keine Stabilität, mal im Regen zu gehen und nass zu werden. Mhm. Alles dies schwindet. Und damit wird die Fähigkeit, im Landbau tätig zu sein, die wird reduziert, die verliert sich. Und deswegen möchte es auch keiner mehr. Deswegen haben wir ja, wir Städter haben geradezu Angst davor. Also nicht nur eine Abneigung, sondern geradezu Angst, weil wir, wenn wir Lehrer zum Beispiel mit unserer Klasse auf den Hof kommen, zu so einem Praktikum, dann stehen wir Lehrer ratlos da herum und wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und wir können uns auch nicht mehr sehr lange bücken. Es gibt ja da Arbeiten, wo man sich richtig lange bücken muss. Das tut ja sofort weh. Auch bei Jüngeren schon, auch bei 30-Jährigen, nicht erst bei den 60-Jährigen. Das heißt, das ist ein Abbau dieses ganzen Daseins im Leib und im physischen Erdendasein, das die Grundlage für alles ist. Das kommt noch dazu.
Haben Sie praktische Experimente, Anwendungsgebiete, wo Sie mit dieser Andungspädagogik auch einfach Erfahrungen sammeln konnten? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, ich arbeite vor allem mit einem Hof zusammen. Das ist ein älterer Hof schon. Das ist ein alter Demeterhof. Und der hat sich seit einigen Jahren hatte sich ein bisschen spezialisiert auf Gemüsebau. Und da haben wir jetzt seit 2 Jahren verschiedene Kindergruppen, auch ganze Klassen, das sind 9- und 10-Jährigen, viele Wochen auf dem Hof gehabt, haben mit denen Sachen durchexerziert. Was kann man eigentlich mit den Kindern der verschiedenen Klassenstufen machen? Wie lange kann man mit denen arbeiten? Wie lange können die exponiert sein? Mhm. Und wann müssen die auch mal wieder in den Innenraum gehen, sodass man da, so wie im Sinne der Schule alter Art, dann eben sich konzentriert, also Geschichten erzählt, was schreibt, was zeichnet und so weiter. Ja? Mhm. Das kann man ja nicht beliebig lang machen. Und das hat also die Herausforderung, das ist die Herausforderung für den Schulmann, da eine Art Lehrplan in Anführungsstrichen sich also auszukundschaften. Und das ist die Herausforderung für den für die Mitarbeiter auf dem Hof, die Landwirte, nämlich auch den Hof so, die Hoftätigkeiten so zu gestalten, dass die Kinder sich da einfädeln können. Da gibt es ja alle möglichen Gefahren, ja. Es gibt auch die Gefahr, dass die Kinder dann nur so herumlaufen, alles mögliche kaputt machen, sich langweilen und gar nicht angebunden sind. Das muss gestaltet werden, was der Bauer gewöhnlicherweise gar nicht tut. Dazu hat er auch keine Zeit. Und das nennen wir erzieherische Umgebung. Dieser Hof, mit dem ich arbeite, ist der Hof Pente bei Bramsche in der Nähe von Osnabrück. Der nennt sich sogar pädagogische Provinz, steht sogar auf dem Schild, nämlich angelehnt an dieses Urbild, was Goethe in seinen Wanderjahren, Wilhelm Meisters Wanderjahre, entworfen hat, die pädagogische Provinz, wo es eine vollständige Umgebung gibt für die Kinder. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, wo die vier Naturreiche anwesend sind und wo gedacht wird, dass jedes Fach eine vollständige Umgebung braucht. Da gibt es also nicht ein Klassenzimmer für Physik und ein Musikzimmer, sondern wie Goethe sagt, eine Landschaft. Ungeheuer interessant, sehr idealistisch gedacht, nicht ins Praktische von Goethe damals sagen, ins Praktische, im Einzelnen, ins Detail irgendwie runtergebrochen. Und das versuchen wir dort jetzt. Und ich bin mit einigen so Gründungsbemühungen von kleineren Schulen beschäftigt, die das von Anfang an probieren wollen, also vom ersten Schuljahr oder von der Kindergartenzeit an. Mhm. Und wir haben auch ein Buch gemacht, das nennen wir das Pflügende Klassenzimmer, das haben wir zu dritt geschrieben, herausgegeben mit weiteren 7 Mitautoren, das ist im Ökom Verlag herausgekommen, wo wir das mal versuchen, aus verschiedenen Perspektiven zu schildern, wie das aussehen könnte. Also wirklich bis ins Detail ausgemalt, der Entwurf eines solchen handlungspädagogischen Weges, aber natürlich nicht bis in die Oberstufe und zum Abitur, sondern im Wesentlichen die Unterstufe und die Mittelstufe betreffend. Also das, was wir Unter- und Mittelstufe nennen. Und ich nenne das Basic School, also Elementarschule oder Grundschule oder so. Und die Minimalform davon hätte 4 Schuljahre im Schulalter, also so von etwa von 7 bis 10 und 3 Kindergartenjahre. Also dann vom 4. bis zum 10. Lebensjahr. Das wäre sozusagen die kleinste mögliche Form, die man meiner Meinung nach verwirklichen müsste. Zunächst mal als Prototyp, um dann zu sehen, wie kann man weiterfahren. Um dort eben ein Experimentierfeld zu haben, wo der Hof und die Hofleute und die Pädagogen gemeinsam eine neue Form suchen. Das beschäftigt uns seit einigen Jahren und ich sehe viele junge Menschen, jüngere, so 20, 25-Jährige, die sich danach sehnen, Lehrer zu sein oder irgendwie Sozialpädagoge oder Sozialtherapeut und solche Sachen, in Kombination mit Arbeit auf dem Land und an der Natur. Sehr viele. Eine richtige neue Sehnsucht bricht da auf. Und das sind die Menschen, die sowas machen können.
Jetzt würde ich gern in eine Richtung fragen, die jetzt vielleicht ein wenig überraschend kommt.
Ja.
Aber die mir, wenn ich Ihnen so zuhöre, trotzdem sehr wesentlich erscheint. Ist das, was Sie hier als Pädagogik machen, nicht auch eine sehr unmittelbare, sehr reale, sehr gegenwärtige Form von Spiritualität?
Ja, da könnte man natürlich jetzt tief ausholen.
Der Grund, warum, wenn ich da noch nachsetzen darf, der Grund, warum ich das frage, ist, weil ich glaube, es braucht ein tieferes Wahrnehmen, was Menschsein überhaupt bedeutet. Und zwar tiefer im Sinne auch von körperlicher Anwesenheit, um überhaupt das Defizit, das Sie hier ansprechen, wirklich wahrnehmen zu können. Weil die Pädagogik, die Sie ansprechen, die geht ja an all dem vorbei, was wir normalerweise an pädagogischen Zielen oft im Fokus haben. Die ganze Ausrichtung, wie wir Pädagogik verstehen, hat mit diesen elementaren Lernwelten, die Sie hier darstellen, also arbeiten in diesem Sinn, wie Sie es darstellen, also arbeitend im Sinne von handelnd erschaffen, das so verstehe ich Ihren Arbeitsbegriff, dass ich einfach handelt, und zwar wirklich physisch, indem ich einen Klumpen in meine Hände nehme und es in Kugeln und dadurch handelnd schaffe. Also das als Arbeits...
Ja.
Das liegt so tief in uns begraben, dass es überhaupt mal eine Zeit lang braucht, um an sich reinzulassen, neben dem, dass wir einfach Sozialkompetenz lernen müssen, kognitive Fähigkeiten lernen müssen, Sprachkompetenzen lernen müssen, politisch soziale Verantwortung lernen müssen, all das, was ja alles wichtig ist, das will ich gar nicht bestreiten. Das aber das, was Sie ansprechen, all dem anderen zugrunde liegt, ist ja eigentlich so schnell offensichtlich, außer man fragt in sich selber sehr tief nach.
Ja, das berührt zum Beispiel das Verhältnis des erwachsenen Menschen zum Kinde, ja, und die Autonomie des Kindes. Wer ist eigentlich dieses Kind? Ja? Mhm. Und ich muss sehen, dass das Kind einen vollständig eigenen Lebensentschluss mitbringt. Den kann es nicht in Worten sagen. Den kann auch ich nicht in Worten sagen. Das sollte ich vielleicht gar nicht versuchen. Aber ich kann es sehen. Und ich muss ein Feld schaffen, also ein Lebensfeld für das Kind, wo es die Chance bekommt, dem ganzen Dasein in allen seinen Aspekten zu begegnen. Das habe ich geschildert. Und wo es jetzt unbeeinflusst von meinem Willen, seinen eigenen Willen ganz pur entfalten kann. Mhm. Also das ist die alte Sage des deutschen Idealismus. Das spielt auch eine große Rolle bei Montessori, auch bei Rudolf Steiner, in der Waldorfpädagogik. Das Kind erzieht sich selbst und nicht der erwachsene Mensch. Mhm. Und es erzieht sich an der Begegnung mit den Tatsachen des Daseins. Mhm. Und die Tatsachen sind eben schwierig. Die Erde ist nicht als Paradies geschaffen. Wir können vielleicht aus der Erde mal ein Paradies machen, aber das ist ja wohl noch weit entfernt. Wir müssen aber die Bedingungen des Erdendaseins erfüllen. Dafür haben wir diesen Leib und deswegen müssen wir sie kennen. Mhm. Und das ist eigentlich der Auftrag von Erde und Mensch zusammen. Denn wir erleben jetzt, die Erde kann sich nicht mehr aus ihren eigenen Kräften selber auf dieser schönen Evolution immer weiterentwickeln. Die Tiere verschwinden, die Pflanzen verschwinden, sogar die Atmosphäre verändert sich so, dass man könnte sagen, die Luft verschwindet förmlich. Das sehen wir ja jeden, da kriegen wir ja die Ziffern. Sie haben jedes Jahr, jeden Tag auf der ersten Seite der Tageszeitung geliefert. Mhm. Das heißt, das ändert sich so radikal, dass wir von Tag zu Tag stärker spüren, wir müssen die Erde jetzt in Zukunft selber gestalten. Auch, also das, was wir Natur nennen, das ist in unsere Hand gelegt. Bis zum Wetter, wie viele Leute inzwischen sagen. Mhm. Und das ist eine hochspirituelle Angelegenheit, nämlich wo wir sozusagen den Sinn der ganzen Evolution empfinden. Mhm. Auf welchem Wege sind Mensch und Erde, eingeschlossen eben die Tiere und die Pflanzen, also alle die Lebewesen auf der Erde, auf welchem Entwicklungsweg befinden die sich eigentlich? Mhm. Was will denn aus den Tieren werden? Und schneiden wir nicht auch deren Entwicklung ab, wenn wir sie in diese automatisierten Ställe sperren? Kühe, die sozusagen ihr Lebtag das Sonnenlicht nicht sehen und sie wie Maschinen benutzen. Das ist etwas ungeheuer Grausames und verursacht ja ungeheures Leid, weil wir die Dinge wie Maschinen behandeln. Ja, und so behandeln wir ja auch viele Menschen.
Ja. Ne, lassen Sie mich zwei Details von dem, was Sie gerade gesagt haben, herausgreifen, die auch ganz offensichtlich zusammengehören. Und die da steckt in sich so unheimlich viel drinnen. Also, Sie haben davon gesprochen, das Kind in seinem Lebenswillen sehen. Und damit meinen Sie, so zumindest wie ich Sie verstehe, nicht, dass das Kind jetzt ein Eis haben will oder kein Eis haben will oder die Fernsehsendung sehen will oder nicht sehen will, sondern da ist ein existenzielles Einlassen auf dieses junge Lebewesen, wo ein Lebenswille, etwas will hier werden in diesem jungen Wesen. Ja. In der Eltern-Kind-Beziehung oder in der Erwachsenen-Kind-Beziehung kann ich mich auf dieses Etwas überhaupt beziehen? Und dann haben sich das sogar noch ausgeweitet. Und das ist ja schon phänomenal, weil so weit würde wahrscheinlich kaum jemand gehen. Und haben das auch auf die Tiere ausgeweitet. Ja? Also, ja. Die, also dass Tiere, damit habe ich sie auch nicht verstanden, dass ein Reh jetzt irgendwie Nahrung haben will oder irgendetwas, sondern dass da ein tieferes existenzielles Wollen, wohin wollen, als Lebewesen da ist.
Ja.
Das mit unserem Bezug zu unserem auf der Erde und Teil der Erde sein zu tun hat, das zu öffnen. Und dann bringen Sie das noch in die Verantwortlichkeit, dass all das, vor allem eben auch das Außermenschliche, also die Entwicklung der Erde bis zur Atmosphäre, die immer mehr auch bedingt ist durch unser Wollen.
Ja, zunehmend.
Und das sind ja keine mentalen Einsichten, die von denen Sie sprechen, sondern das sind Einsichten, die, ja, um Ihre Sprache zu verwenden, unmittelbar handelnd sind.
Ja. Ja, das sind Dinge, die den Willen des Menschen ganz unmittelbar berühren. Mhm. Dinge, die eigentlich das intellektuelle Einsichtsvermögen weit übersteigen, ja. Alles das ist ja nicht in sehr klare definitorische Begriffe zu packen. Aber der Wille ist so stark berührt. Und das ist ja der ungeheure Schmerz, der heute durch die Menschheit geht, dass wir im Willen wie gelähmt werden von diesem großen Staats- und Maschinensystem, dass der Einzelne seinen Willen nicht entfalten kann. Das ist diese ganze Stimmung des Frusts. Wir können nicht mitgestalten. Wir sind aber eigentlich nur Menschen, wenn wir die Welt und unser Leben gestalten. Wir selber, ganz einsam sozusagen. Das ist der moderne Mensch. Mhm. Das sind die drei Bedingungen, die er eben unbedingt braucht. Und die, sozusagen die Bedingung des Gesundseins überhaupt, mhm, was der Antonowski da mit der Salutogenese gesagt hat. Das erste ist, muss alles verstehbar sein. Das zweite, es muss gestaltbar erlebt werden können. Und es muss seine Sinnhaftigkeit unmittelbar zeigen. Mhm. Wenn die drei Dinge erfüllt sind, dann fühle ich mich auf der Erde, also mit der Erde kohärent. Mhm. Und das ist ungeheuer. Das hat ja diese ganze Salutogenese-Entwicklung angefeuert, mhm, diese drei Begriffe. Und das kann man eben erleben, wenn das Kind in den Arbeitsstrom, in den Willensstrom des Erwachsenen eintreten darf und da mitwollen darf. Mhm. Aber das bedeutet, dass es eben nicht mehr den alten Lehrer gibt, sondern dass es den arbeitenden Erwachsenen gibt, an dem das Kind lernt. Mhm. Und das ist ein vollständig neues Bild von Schule in Anführungsstrichen. Ich kann das Wort nur noch in Anführungsstrichen benutzen.
Ja, ja. Um Ihren Handlungs- und Ihren Arbeitsbegriff besser zu verstehen, würde ich gern eine E-Mail-Frage vorlesen, die hier eine Hörerin schreibt, die, glaube ich, ja, das ganz gut anreißt. Da schreibt die Hörerin: Lieber Professor Guttenhöfer, geht nicht ein starker Zug selbst der gängigen Pädagogik in eine handelnde Richtung? Ich sehe alle Pädagogiken die Situation der heutigen Kinder als problematisch beurteilen. Das ganze Augenmerk auf Kompetenzen deutet schon auf Aktion. Viele Eltern sind nur noch am Kinder herumchauffieren, zum Sport, zur Musikschule etc. Bieten ihren Kindern also eine handlungsorientierte Nachmittage an, oder? Ich denke, sie meinen was anderes.
Ja, da ist natürlich, das sind Symptome für ein Aufwachen. Mhm. Das sehe ich ganz optimistisch. Aber die Schwierigkeit ist, welche Mittel haben wir nun? Dass es eben nicht auch eine Art künstliche Zusatzwelt wird, in der wir das Kind leben lassen. Also eben mit dem Sport und mit den ganzen Vergnügungen und mit dem Musikinstrument und so weiter. Da bin ich bin sehr für Musik und ich bin auch sehr für Sport. Aber das ist alles noch auch, also das kann alles noch eine Hülle bilden, die das Kind immer noch abschließt, und zwar so bis zum 19. Lebensjahr. Mhm. Von der vollen Realitätserfahrung. Und dann sind die Menschen eigentlich erwachsen und kennen die Welt nicht. Das ist der typische klassische Abiturient, der eben sehr viel weiß, aber nichts kann. Und das Kennen in der Welt, also dass ich kenne mich aus in der Welt, heißt nicht nur, dass ich was weiß und es irgendwie beurteilen kann, sondern dass ich auch was kann. Ich muss wirklich was getan haben, denn alle Kompetenz beruht darauf, dass ich es getan habe. Mhm. Nicht, dass ich darüber gesprochen habe.
Hör ich das richtig? Sie sagen, das, was wir zum Beispiel Sport und Musikpädagogik, das ist alles, das kann auch Hülle sein, als es sich im Kern, nämlich handelnd die Welt gestalten,
ja,
im Kern nicht unbedingt trifft. Im Sport ist es sogar offensichtlich, der Sport tüchtigt den Körper und hat auch einfach auch eine lustvolle Realität. Ja. Aber er hat nicht die Dimension, jeweils nach meinem Verständnis, des Welterschaffens.
Das hat er nicht. Ja, ja. Es handelt sich nicht um wirkliches Handeln.
Ja.
Dabei. Bei dem Musikinstrument ist es anders. Mhm. Das ist jetzt ein weites Feld natürlich. Und ja, ich kann einen Gedanken dazu sagen, was eigentlich sinnvolles Handeln ist. Mhm. Also sinnvolles Handeln, das ist eigentlich, was man mit Handeln meint. Ja? Und der Sinn ergibt sich im Handeln daher, was der Umkreis, die Umgebung von mir erwartet. Nicht, was ich von der Umgebung erwarte. Das spielt natürlich immer mit hinein, weil ich ja ein Wesen bin, was getrieben ist von Wünschen und Begehrungen aller Art. Das wollen wir gar nicht leugnen. Aber der eigentliche Impuls zum Handeln in der Welt kommt von außen. Und heute schreit ja geradezu die Welt danach, dass etwas Bestimmtes getan werden muss, weil so ungeheuer viel Not auf der Welt ist. Mhm. Und dann bekomme ich, das ist natürlich der Weg ins Erwachsenwerden, dann mehr und mehr, bekomme ich eigentlich von außen gesagt, was ich auf der Welt zu tun habe. Dann stimmt es auch. Wenn ich mir das nur selber sage, was ich tun möchte, ist es nicht garantiert, dass es stimmt.
Okay, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, jetzt sind wir wieder an dieser spirituellen Dimension.
Ja.
Die ich vorher angefragt habe, weil Sie, wenn Sie sagen, das Handelnde ist ja nicht etwas sozusagen, das von mir ausgeht, sondern das von der Umgebung ausgeht, gehen Sie in einer Wahrnehmung eines nicht getrennten, ungeteilten großen Wollens aus.
Ja.
Das meine Beteiligung und meine Anteilnahme anfragt, um es so zu sagen. Da ist eine Weltwahrnehmung als ein durchaus vieldimensionales, hochdifferenziertes, aber auch einheitliches Wollen und Werden wollen, das mich will, und zwar als Handeln will. Insofern kommt es eben nicht aus mir in meinem getrennten, wer ich immer mein zu sein, sondern in meinem Wahrnehmen, was hier von mir angefragt ist. Und das ist natürlich, wenn Sie das so ansprechen, ja eine tief, ich sage das Wort nochmal, spirituelle Fragestellung.
Ja, das ist eine in der Anthroposophie lebende, sehr tiefe Fragestellung. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Fragestellung, aus der heraus dieser wunderbare Hartmut Rosa sein Buch über die Resonanz geschrieben hat. Mhm. So verstehe ich das. Ja. Es gibt diese Resonanz, der Gerald Hüther nennt das auch Resonanzlernen. Wenn das Kind in der Nachahmung, was er Imitation nennt, wenn das Kind im nachahmenden Mithandeln allmählich sagen, ein tatsächlicher Bewohner dieses Planeten wird, was es ja als Säugling zunächst nicht ist. Mhm. Also im Gehen lernen, im Handeln lernen und dann schließlich im Reflektieren. Und dieser Begriff Resonanz, den finde ich also außerordentlich reizvoll, um ihm nachzugehen, wenn man über dieses, was Sie gesagt haben, das umfassende Wollen sprechen möchte. Ja, das ist natürlich in der Kürze jetzt nicht mehr zu machen. Aber was Sie gesagt haben, gefällt mir gut. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen. Eine kurze Nachfrage eines Hörers, der nochmal nachfragt, es ist mehr auch eine Verständnisfrage, inwiefern Sport aus Ihrer Sicht eben nicht diese Handlungsdimension umschließt, Musik aber vielleicht doch.
Naja, wenn ich also ein Musikinstrument lerne und dann musikalisch mich betätige, dann bin ich gestaltend tätig. Und ich gestalte nicht nur meinen eigenen Leib, den gestalte ich allerdings auch, wenn ich Violine spiele oder so, was sehr gesund sein kann. Aber ich gestalte in einem geistigen Raum, zunächst gestalte ich natürlich im Wesentlichen nach, was schon gestaltet ist. Aber in der Interpretation eines Musikstückes bin ich doch irgendwie also mit meiner ganzen Präsenz in einem Gestaltungsprozess. Das sagt ja jeder Musiker, ja. Mhm. Und das würde natürlich dann weiterführen müssen, eigentlich bis dahin, dass ich eben selber Musikalisches gestalte, also improvisiere oder komponiere. Also da sehe ich einen ganz großen Unterschied in der Dimension zwischen dem Künstlerischen und dem Sportlichen.
Ja. Ich finde das sogar ein spannender Gegensatz, um diesen Handlungsbegriff, der Ihnen so wichtig ist, noch näher zu betrachten. Weil es scheint mir einsichtig zu sein, dass Musik, jetzt vor allem mal kompositorische Musik meint, oder auch wenn man einfach ein Stück spielt, man setzt etwas in die Welt, damit etwas in die Welt kommt, und die Welt verändert sich durch Musik, wird eine andere, und das ist ein bewusstes Wollen, also durch Mozart und durch die Beatles oder auch durch Rap, da ist ein Gestaltungswillen der Welt drinnen. Dieser Wille ist nicht primär in einem Fußballspiel. Also ein Fußballspiel ist nicht, um Fußballspiele in die Welt zu setzen, damit etwas in diese Welt kommt.
Ja.
Dieser Wille ist, ich sage nicht, dass er nicht da sein könnte, aber ich vermute mal, dass er in der Regel nicht das Motiv des Fußballspiels ist. Da zeigt sich, darin verstehe ich diesen Unterschied von Handeln, wie Sie ihn, glaube ich, setzen wollen.
Also nach dem 30-jährigen Krieg, ja, wo Europa eine Wüste war, seelisch und physisch, gab es eine Musikentwicklung in Mitteleuropa, die eine der großartigsten geschichtlichen Phänomene. Und das hat diese ungeheuren Wunden, die ganze Traumatisierung der ganzen mitteleuropäischen Bevölkerung geheilt. Der Höhepunkt davon ist dann der Johann Sebastian Bach und so weiter. Wenn man das mal anschaut, was die Musik da bewirkt hat, in jedem Dorf der Kanto und die Orgel und der Chor und die Matthäus-Passion und was dann so alles kommt. Das ist so etwas Zauberhaftes. Das ist Handlung, Heilung. Jede Heilung ist eine Handlung. Ja, das ist sehr schön.
Eine Frage, die auch von einer anthroposophischen Hörerin, glaube ich, kommt. Der schreibt die Hörerin, lieber Professor Gutenhöfer, wie unterscheidet sich die Handlungs- von der Waldorfpädagogik? Letztere greift sehr viel Handlungen ein, von künstlerischen Tätigkeiten über Praktiker, durch selbst die Art, wie die Epoche unterrichtet wird. Alles ist sehr tätigkeitsbetont. Aber was ist das Neue?
Ja, Rudolf Steiner hat das schon begründet eigentlich. Es ist aber unter den Bedingungen der damaligen Zeit so geworden, konnte nur so werden, wie es eben geworden ist, das kann ich jetzt nicht schildern. Und er hat es ja selber Kompromiss genannt. Und das Traurige ist, dass eben sehr viele von diesen Handlungselementen, die er da sozusagen hineingeimpft hat, die sind im Laufe der letzten 20, 30 Jahre stark geschwunden. Das Handwerk, die Kunst, der Landbau, der Gartenbau, das ist alles am Versiegen. Das ist das große Problem, weil es immer weniger Handwerker gibt und so weiter, was wir schon alles besprochen haben. Und das heißt, mit dieser Betonung auf die Handlung, das ist nichts anderes als die Waldorfpädagogik, legt nur die Betonung darauf und akzentuiert das ein bisschen stärker. Dieses Element müssen wir verstärken. Also ich sage mal für die anthroposophischen Zuhörer, wie es in den volkspädagogischen Vorträgen angeregt ist. Das sind so bestimmte Vorträge, die Rudolf Steiner damals dazu hielt, die wenig beachtet sind, viel zu wenig beachtet. in der gesamten Schulbewegung, aber natürlich auch in all den anderen Schulen hier in Mitteleuropa und fast auf dem ganzen Planeten.
Herr Kuttenhöfer, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendezeit angelangt.
Ja, das sehe ich.
Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich fand sie unheimlich spannend und anregend. Und ich glaube, dass eine Pädagogik, wie Sie sie hier umreißen, gerade auch, da sind wir gar nicht so richtig hingekommen, in der Herausforderung einer Volldigitalisierung und Medialisierung von Welt und Welterfahrung zunehmend von riesiger Bedeutung ist. Insofern auch danke für Ihre Arbeit.
Ja, ich danke sehr für die Fragen und für das interessante Gespräch, was ja ziemlich weit und tief hat führen können.
Dankeschön. Danke. Danke auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen und einen schönen Abend, einen schönen Sommer.
Wiederschauen, Herr Steininger.
Frankfurt. Auf Wiederschauen.
Wiederschauen, Nadine.